Sei Fußfrei, der Tierfamilie-Podcast mit Peter Slavin.
So, meine Hoffnung, dass FM4 das spielt. Und dann haben es alle gespielt, nur FM4 nicht. Ich hatte halt nie Kohle. Ich habe mir dann zwei bisschen bessere Koffer gekauft, in meiner Erinnerung. Das Leben eines Popstars und dann siehst du irgendwie so, keine Ahnung, 2020 oder so, in irgendeinem schiefen deutschen Hotel, Doppelzimmer, weil mehr Geld noch nicht da war, hörst deinen Bassisten schnarchen neben dir und that's the life.
So, willkommen beim TV Media Podcast. Heute geht es um Musik, nicht um Film und mein Gesprächspartner ist Josh oder Josh? Wie nennst du dich jetzt?
Josh.
Josh, alles klar. Ja. Josh Punkt. Der Punkt ist einfach, weil es cool ist.
Weil es mir gut gefallen hat.
Ja.
Und wenn man ganz am Anfang das Problem hat, wenn man Josh gegoogelt hat,
ja,
in Österreich, dann hast du halt gefunden von Josh Groban, ja, über was auch immer. Also du hast viel gefunden, nur nicht meine Musik. Und dann haben wir den Punkt dahinter gemacht. Und ich habe das wenn man so ein Logo macht und schreibt, habe ich das irgendwie optisch ganz gut gefunden. Und der Sinn und Zweck sollte eigentlich auch sein, dass man es dann besser findet. Es ist aber eine Suchmaschine, so dass sie einen Punkt, wenn du den einfach hinter irgendein Wort tipselst, als Schreibfehler erkennt und somit in die Suche gar nicht mit einbezieht. Also es hat genau null gebraucht.
Alles umsonst?
Ja, und es ist halt quasi so, hätte ich nicht Cordula Grün gehabt, dann würde man noch immer meine Musik quasi bei Google nicht finden können, weil wenn du halt einfach nur Josh eingibst, das genauso geschrieben ist wie Josh, ja, da kommt zuerst einmal, keine Ahnung, beliebteste amerikanische Vornamen oder sowas, aber es kommt nicht Musik von mir. Jetzt ist das dadurch, dass es bekannt ist, ist halt je nachdem, wo deine IP-Adresse herkommt. Also wenn du das jetzt in Italien googelst, findest du das noch immer nicht so gescheit.
Ja.
Aber in Österreich und Deutschland geht es gerade so weit.
Ich habe dich halt spaßhalber gegoogelt und als erste Frage ist kommen, ist Josh ein Österreicher?
Ja, ist er. Ja.
Hätten wir das beantwortet.
Born and raised.
Wir sind hier im Büro deines Managers.
Ja.
Und auf einem Sessel ist eine wunderbare, grüne, große, lebensgroße Puppe. Cordula Grün, nehme ich an, ist das. Natürlich,
ja.
Wer sonst, ja. Es gibt sie also noch. Wir reden gleich über das erste Lied, Cordula Grün. Also wir reden heute über mehrere Lieder von Josh. Und wir starten jetzt mit Cordula Grün. Was macht sie hier? Warum sitzt sie da?
Weil wir immer wieder mal so kleine Aktionen gemacht haben mit dieser Puppe. Mhm. Und die war eine Zeit lang in dem Lager, wo das ganze Equipment und so ist. Und das war dann halt irgendwann mal, habe ich mir gedacht, Maria, die verstaubt dann. Irgendwie ist das schon schade um die. Jetzt darf sie hier quasi im Managementbüro wohnen. Und das Letzte, was sie quasi gemacht hat, war, in der Wiener Stadthalle haben wir sie mitgehabt und so einen Fotostand gemacht, wo man ein Foto mit der Puppe machen konnte.
Ja.
Und das wollten echt viele machen und wir haben gesagt, ja, es sind 5 € Spende an einen Verein. Ich unterstütze den Verein Promente, heißen die, für psychische Gesundheit. Und das war quasi so, die Cordula hat Spenden gesammelt an dem Tag.
Da ist sicher viel zusammengekommen.
Ja, da ist schon ein bisschen was zusammengekommen, Gott sei Dank.
Als du Cordula Grün geschrieben hast, hast du da gewusst, okay, das wird ein Hit?
Nein. Ich habe mir ehrlich gesagt, also A, habe ich mir gedacht, wenn dann, also das ist so speziell vom Text, also wann dann wird es FM4 spielen und sonst keiner. Und das war auch so meine Hoffnung, dass FM4 das spielt. Und dann haben es alle gespielt, nur FM4 nicht. Und das war für mich sehr überraschend, weil der Text halt doch irgendwie so speziell ist und auch die ganze Rhythmik und wie das aufgebaut ist. Ja, aber dann war tatsächlich der erste Sender, der es wirklich gespielt hat, in Österreich, Ö3. Mhm. Die haben das mal ausprobiert. Und ab dann ging es wirklich dahin. Also das ging dann sehr, sehr schnell.
Gab es eine bestimmte Person, die das gespielt hat?
Ich weiß gar nicht einmal mehr. Ich glaube, dass es Andi Knoll war, der es in das erste Mal gespielt hat. Und ich weiß noch, wie sich's angefühlt hat, weil ich irgendwie gewusst habe, dass es ein Song ist, wenn den viele Menschen hören, dass der irgendwas auslösen könnte. Also ich habe schon gewusst, dass es irgendwie speziell ist. Ich dachte mir nur, ich wusste nur nicht, ob es das Gute speziell oder das Schlechte ist. Und ich glaube, die meisten Menschen sind da auch noch immer sehr zwiegespalten. Die einen denken sich, was für ein Schaß, und die anderen singen es halt mit.
Es werden mehr sein, die es mitsingen, fix, ja.
Ja.
Cordula Grün, sag nochmal, wie bist du auf den Namen gekommen, weil es einfach am besten ausgeht?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich wollte zu dem Zeitpunkt einfach einen Namen haben und habe dann, zuerst war der Nachname da, weil ich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich fand immer so jüdische Nachnamen sehr schön. Also so Rosenblatt und solche Sachen.
Grünbaum.
Grün, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Grün wäre so ein schöner Nachname. Ne?
Ja.
Und dann war das der erste Versuch mit Grün. Nachher war, davor habe ich Cordula geschrieben. Ganz ehrlich, ich weiß selber nicht, wieso mir der Name eingefallen ist. Aber es ist halt phonetisch dann auf diese Melodie drauf, war es halt richtig.
Ja. Was hat das alles verändert bei dir, Cordula Grün?
Ja, schon alles eigentlich.
Alles, ja.
Ja. Also es ist halt...
Von einem Tag auf den anderen oder hat es dauert?
Es ging sehr schnell. Also wirklich sehr schnell. Das ist, ich habe den Song rausgebracht im Juni. Und...
Welches Jahr war das?
2018. Juni 2018. Und im Sommer 2018 war schon Charts, dann September 2018 war Deutschland Charts und dann war es halt eigentlich nur noch unterwegs. Also es ging dann echt schnell, dass ich mehr oder weniger, ich hatte halt nie Kohle. Ich habe mir dann zwei bisschen bessere Koffer gekauft, kann ich mich noch erinnern. Und die sind beide mittlerweile kaputt, weil ich so viel gereist bin in der Zwischenzeit.
Mit dem ersten Geld von Cordula Grün hast du dir zwei Koffer gekauft?
Ja. Also da hatte ich noch gar kein Geld von dem, sondern das heißt, da habe ich wirklich, ja, es war am Anfang, war das ein bisschen arg, weil ich halt keine Kohle hatte, wir aber halt sehr viel unterwegs waren und dann war Gott sei Dank, irgendwann habe ich dann ein bisschen was bekommen von meinen Verträgen und vom Live-Spielen und ja, ich habe Koffer gekauft, bisschen Outfits, aber da waren noch so H&M und alles und dann habe ich mir halt ein paar Sachen gekauft zum Unterwegssein. Noch Equipment habe ich ja alles gehabt, Gott sei Dank musikalisch. Also da war jetzt nicht in der Dimension wie heute, aber für so den Beginn war natürlich alles da, weil alles Profimusiker waren, die mit mir spielen und ich selber ja auch. Und somit war das ganz okay und dann ging es los. Dann war ich nur noch auf Flughäfen und in Taxis und auf Riesenfestivals und da ein Interview und da die Zeitung und dann plötzlich mit der Bild und da das und da, also so von...
Die Bild wollte auch ein Interview?
Ja, ja, voll.
Wie war es mit der Bild?
Erstaunlich normal. Mhm. Also ich hab mir gedacht, okay, gut, das wird jetzt... und da war es tatsächlich so, dass da jemand war, die... Also sie hat sich sehr gut mit Musik ausgekannt, wo ich mir echt gedacht habe, so, okay, überraschend. Und hat wirklich sehr intelligente Fragen gestellt. Mhm. Das hat mich ziemlich gewundert. Vor allem die erste Frage war so, wie schafft so ein Text? So, ich habe mir den Text jetzt wirklich dreimal angehört. Wie kann das sein, dass dieser Text auf dem Oktoberfest von Menschen am Biertisch stehend gegrölt wird? So, wie glaubst du, geht das? Und ich so, keine Ahnung. I don't know. Ich weiß es nicht.
Warst du selbst einmal Oktoberfest?
Nein. Also ich habe einmal ein Interview dort gegeben am Vormittag. Da war aber irgendwie, ich glaube, da war es noch gar nicht offen.
Mhm.
Also so waren keine Leute. Und bin da halt irgendwie, glaube ich, mit ein paar so Betreibern sind wir einmal mit diesem Ringelspiel gefahren, mit einem Radiosender. Mhm. Und dann war ich war nicht einmal in einem Zelt drinnen und dann habe ich gesagt, ja, ich will da aber jetzt mal reinschauen. Bin ich in ein Zelt reingegangen, da war aber niemand.
Also, zu früh.
Genau, und dann habe ich dort, glaube ich, für ZDF, ARD und ein paar Radiosender ein paar Interviews gegeben, weil die das so eine spannende Geschichte gefunden haben, halt irgendwie so ein Indie-Pop-Künstler aus Wien und plötzlich knallt es da am Oktoberfest.
Ja.
Ja, und dann, seitdem war ich nie wieder da. Und ich habe immer sehr viel Videos bekommen und am Anfang war es für mich auch ein bisschen so, ich wollte mich ein bisschen distanzieren von diesem, der Typ mit dem Wiesenhieb, ne? Also weil mich das halt ein bisschen Am Anfang habe ich gedacht, das degradiert mich. Mhm. Und das macht mich als Musiker irgendwie unwertvoll. Mhm. Das sehe ich jetzt ganz anders. Jetzt denke ich mir so, ja, man kann ja auch gar nicht, man kann auch gar nicht steuern, wo die Musik hingeht, die man schreibt. Mhm. Und jetzt bin ich, irgendwie denke ich mal, hey, stell dir mal vor, ich hatte sogar mal einen Wiesn-Hit. Beziehungsweise werden sogar 2-3 Nummern mittlerweile dort gespielt. Ich denke, oh, pff, ist halt so.
Ja.
Und hat ja auch viel in meinem Leben gebracht. Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass das nichts bringt. Und ich würde tatsächlich jetzt, wo ich quasi Frieden geschlossen habe mit all dem, würde ich tatsächlich voll gern mal hingehen. Aber
zum Oktoberfest?
Halt, ja, ich würde es schon gern mal sehen. Ich habe mir gedacht so, hey, checkst mal dort ein und schaust dir das mal an, weil ich kriege wirklich oft Videos, wo so halt 8000 Leute in so einem Zelt brüllend laut einen Song von mir singen und ich habe das noch nie gesehen, was da so abgeht, mhm. weil in den ersten paar Jahren war es halt, wenn der Song gekommen ist, sind alle aufgestanden und dann war da Party ohne Ende und ja, jetzt würde ich es gerne mal sehen, aber ja, habe es bisher nie geschafft, weil ja, immer recht viel zu tun. Ich bin fast jeden Herbst auf Tour mhm. und somit geht sich das nicht aus. Dieses Jahr hätte ich eine Einladung gehabt, dass wir so einen Tisch bekommen und dass ich da halt einmal eingeladen werde in diesem berühmten Käferzelt, wo dann die Prominenten hocken und mhm. ja, habe ich gesagt, tut mir leid, spiel in der Arena.
Du hast gesagt, du hast damit deinen Frieden geschlossen. Viele Künstler sind ja auch oder lehnen das ab, ihren größten Hit dann aufzuspielen oder spielen ihn immer so gern. Wie ist das bei dir?
Ich spiele ihn immer und ich spiele ihn auch gern. Weil da gibt es so eine Anekdote bei mir, wie ich 13 war, glaube ich. Ich glaube, 13 oder 14 waren so die ersten Konzerte, auf die ich allein gehen durfte. Mein Bruder ist ein Jahr älter und dann, ja, zwei Burschen war immer so, ja, unsere Eltern haben uns dann halt, klar, da gab es genaue Regeln, wie, aber wir durften allein auf ein Konzert gehen. Oder war er 15 und ich 14, I don't know. Und das war Carlos Santana, damals in Schönbrunn. Und ich war gerade so am Anfang meiner E-Gitarrenzeit und habe halt so Samba-Partie und sowas gespielt. Ich habe eigentlich Klassik gemacht zu der Zeit und so viel Bach und so Zeug gespielt. Und ich wollte aber eigentlich E-Gitarre spielen dann und habe halt angefangen und habe Samba-Partie gespielt und hab, da kam dieses Supernatural-Album raus, das ja meines Erachtens nach wie vor eine super Platte ist. Mhm. Und dann ist der gekommen, hat in Schönbrunn gespielt und hat den ganzen Abend wirklich coole Songs gespielt und es hat auch gepasst, aber er hat nicht Samba-Partie gespielt. Und für mich ist das irgendwie so, das ist so die Seele von Santana. Ich finde auch seinen Sound jetzt im Nachhinein gesehen fast noch eine Spur cooler als auf Supernatural. Ist ja damals noch diese SG und mit diesem Cry Baby Wah Wah, was er so in der Mittelstellung irgendwie so positioniert und dann hat das diesen speziellen, also ich finde ihn auf der SG fast noch cooler, den Sound, als später dann. Und das wollte ich halt hören. Und ich war unfassbar enttäuscht, weil so quasi für mich sein größter Hit war an dem Abend nicht da.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, ja, stell dir vor, wenn da jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich freue mich unfassbar auf den Song und dann kommt er einfach nicht. Mhm. Und das ist für mich 5 Minuten meines Lebens, wo ich sage, hey, ich singe ja gern. Klar, muss ich ehrlich zugeben, gibt es jetzt Songs, auf die ich mich mehr freue im Set? Natürlich, weil es immer die neueren sind, weil die halt sich frischer anfühlen beim Spielen und du irgendwie eine andere Form von Konzentration hast oder vielleicht auch Aufregung, weil du das noch nicht oft gespielt hast oder dass ich gespannt bin, wie geht es dem Publikum mit dem Song? Und ja, so gesehen ist es jetzt sowas, ja, also ich könnte natürlich auch darauf verzichten, aber ich glaube, viele von den Fans wollen nicht darauf verzichten und deswegen werde ich es auch immer spielen, weil ich mir denke, die sparen sich da Geld zusammen, Konzerttickets sind mittlerweile echt nicht mehr billig, weil auch unsere Kosten unendlich in die Höhe gegangen sind, also das ist diese ganzen Energiepreise und auch mit den Computerchips und so weiter und so fort. Also Beispiel, ein technisches Teil für die Bühne, davon haben wir mittlerweile, sage ich jetzt mal, 6 Stück. Angefangen haben wir mit einem. Das erste hat gekostet 700 Euro. Jetzt kostet dasselbe Teil 1800. In 6 Jahren.
Wow.
Also so sind die Preise da teilweise explodiert bei den Mischpulten, Kabel. Das ist wirklich abartig. Und auch die Busse, LKWs und so weiter und so fort. Und deswegen gehen die Preise auch sehr in die Höhe. Und Menschen sparen sich Geld zusammen und dann denke ich mir immer so, ja, und dann stelle ich mich dahin und sage, ja, mich freut es aber nicht, dass du spielst. Ja, ich spiele es aber auch nicht ungern.
Ja, weil ich schaue mir jetzt wieder die Puppe an, die neben uns da sitzt. Ja. Wer hat die gemacht?
Das war eine Schneiderin, die ein Kumpel von mir, der damals Kamera gemacht hat. Das war ja das ärgste Indie-Projekt. Ein guter Freund von mir war so Nebenberuf Hobbyfilmer, dann jemand, der das professionell macht, den hätte ich mir nie leisten können. Den habe ich aber gefragt, was kostet es, wenn du nur mir bei einem Konzept helfen kannst? Mhm. Dann habe ich halt irgendwie 600 Euro bezahlt für ein Konzept und für quasi den Schnittdinger und sowas. Okay. Und das hat er mir halt so mitgegeben und dann waren das halt, ja, eine Freundin hat Kostüm gemacht, dann haben wir da selber das Lokal umgestaltet und ausgehängt und irgendwo zum Baumarkt gefahren und noch Gaffer geholt. Und also so war das. Die Leute, die Licht gemacht haben, waren professionelle Beleuchter, die halt einem jungen Künstler, der keine Kohle hat und ein Song hat, der speziell ist, halt nebenbei mal schnell geholfen haben und dann haben die da 200 Euro schwarz bekommen. Also so ehrlich kann man ja auch sein. Jetzt wird natürlich keiner mehr Licht machen bei einem Video-Setup von mir für 200 Euro und ich finde das auch richtig, das soll auch keiner mehr machen.
Ja.
Weil jetzt kann ich ordentlich bezahlen und deswegen tue ich das auch. Aber damals war, das Video schaut, also ich würde für das jetzige Video, also heute würde ich für dasselbe Video wahrscheinlich das 20, 30-fache zahlen von damals.
Echt?
Ja, naja, weil da haben mir alle geholfen. Ja. So, also ich kann mich noch erinnern, am Anfang war das so, da hat dann, weiß ich nicht, ich habe einen Videodreh gehabt, ganz zu Beginn, da hat meine Mutter Mittagessen gekocht zu Hause und ist mit einem Riesentopf Gulasch, glaube ich, vorbeikommen und Semmeln und alle haben was, ja, weil Catering, wer soll es bezahlen?
Ja, klar.
Und jetzt gibt es, wenn irgendwo was Großes ist, ist also, ja, das ist die, keine Ahnung, das ist die Saskia, die macht heute Catering. Mhm. So, okay, hi, grüß dich. Aber es ist, ja, es ist natürlich sind die Baustellen noch größer, aber so war das halt. Ne?
Ja. Du hast also diesen Riesenhit gehabt, Cordula Grün, auch in Deutschland ein Superhit. Dann ist natürlich die Frage, was ist der Follow-up? Das ist immer total schwierig, oder? Bleibt es jetzt bei einem Hit? Bist du ein One-Hit-Wonder oder geht's weiter? Ja. Dann kam vielleicht, ich finde, vielleicht ist eine super Nummer. Das ist einer meiner Lieblingslieder von dir. Wie hast du es ausgesucht, was jetzt als nächstes kommt? Und hast du Angst gehabt, dass du ein One-Hit-Wonder bleibst?
Naja, natürlich. Mhm. Also ich habe ganz oft in Interviews gesagt, ich habe da keine Angst, weil ich schon so lange Musik mache und Musiker bin und alles, aber ich glaube, ich habe mich das selbst ein bisschen belogen. Ich habe das wirklich geglaubt, dass ich hatte großen Druck. Mhm. Und das hat mich auch, ja, das hat mich sehr beschäftigt. Das war eine recht witzige Geschichte, weil ich war da ja wirklich, also so viel unterwegs war ich in meinem Leben noch nie und war extrem angespannt und es war auch total viel. Und dann irgendwo zwischenzeitlich hatte ich 2 Tage und ich hätte da für Warner Music Chapel, also so quasi der Verlag von Warner Music in Hamburg, die haben für eine große, große Firma einen Song gesucht. Und nachdem ich ja auch Autor bin und ich schreibe ja auch für andere Künstlerinnen und Künstler, habe ich mir gedacht, naja gut, wenn zwänge ich das da halt irgendwo rein und dann bin ich halt nach Hamburg geflogen. Ich glaube nicht einmal von Wien aus, von irgendwo anders und dann ging es nachher wieder weiter. Und hatte irgendwie überhaupt keine Energie mehr und war total am Arsch. Habe mich dann abends noch total angesoffen und bin dann irgendwann im Bett gelegen um 2 in der Früh und habe mir gedacht, so, ah scheiße, ich habe überhaupt keine Idee. Und dann ging es eigentlich um einen Song, den ich schreiben hätte sollen für eine Company. Und dann habe ich am Abend noch so einen Einfall gehabt, so wie wär's, wenn ich mal einen Song mache, dass halt quasi über dieses, ja, ich mag Menschen nicht, wenn man sich um eins in der Früh verabschiedet und sich am nächsten Tag wieder sieht und ich sage, hey, nicht bis morgen, bis heute. So, Alter, ich gehe jetzt schlafen, also sehen wir uns morgen. Es ist mir scheißegal, ob es 0.30 Uhr ist oder nicht. Und genau, und das war so ein bisschen so der Ding. Und dann bin ich da in dieses Studio rein mit einem Produzenten, den ich vorher noch nie gesehen habe. Und er sagt, ja, machen wir für diese Company das und das. Und ich so, ja, komm, ich habe eine Idee. Wir machen die Akkorde so, wie ein bisschen wie in so einem alten Gypsy-Standard. So, geding, zink, ging, zink, ging, zink, ging, zink, geding, zink. Und nur, dass es nicht geswingt ist, sondern gerade. Ne? Also in Wahrheit ist es wie... Das ist wie so eine Jazz-Kadenz, nur halt nicht im Swing, sondern grad gespielt. Also wir haben es teilweise schon mal im Swing bei so einem Unplugged-Konzert gespielt. Es wird ultra jazzy plötzlich und dann lustig. Und dann haben wir das so gemacht und dann habe ich diesen Song geschrieben und danach habe ich mir gedacht, ja, einen Scheiß gebe ich das irgendeiner Firma. Die wollten dann noch richtig viel Geld dafür bieten, dass sie das als Werbesong bekommen.
Ja.
Also damals für mich eine unfassbare Summe. Mhm. Waren.
Welche denn?
Ja, war schon klein sechsstellig.
Okay.
Und dann habe ich das aber nicht gemacht und habe gesagt, na, will ich irgendwie nicht. Ich will nicht, dass der Song dann verbunden wird mit einer Marke. Und hab dann, das ist auch textlich nicht, die wollten dann halt noch ein paar Sachen anders machen. Und ich so, na, eigentlich ist das mein Song, also ich habe das auch vollkommen in meinem Strudel auch voll vergessen, dass, also ich habe ihn dann auch nicht hingeschrieben, also für das, sondern ja, und dann habe ich gesagt, ich gebe den nicht her und habe es dann quasi, und dann war relativ klar, so habe ich den der Plattenfirma geschickt, haben die gesagt, ja, jetzt wissen wir ja, welcher Song der zweite sein wird. Weil er war von all den Demos, die ich hatte, dann plötzlich war was da, wo wir gesagt haben, okay, passt, that's it.
Ja.
Weil sonst, glaube ich, wäre es auch, also ich hatte nicht einen Song, der dasselbe Potenzial hatte wie der zu dem Zeitpunkt. Also es war ein bisschen Maßen, dass zum richtigen Zeitpunkt was dahergekommen ist, weil wenn du dann so eine halbgare Single machst, ist natürlich schlecht als er. Also so, klingt jetzt blöd, ich kann mir das jetzt besser leisten, nach all den Jahren, wo man halt irgendwo so, wenn jetzt mal was nicht so funktioniert, ist nicht morgen vorbei. Wenn die zweite Single nicht funktioniert, kriegst du halt diesen Stempel von One Hit Wonder viel schneller. Ne?
Ja. Ich mag deine Videos auch immer und in dem Video ist ein Pferd zum Beispiel.
Ja.
Du machst Zaubertricks, wie schwierig ist das mit einem Pferd ein Musikvideo zu machen?
In dem Fall war es, glaube ich, eine der schönsten Sachen, die ich gemacht habe, weil das war die Zeit, wo ich so unfassbar überfordert war. Ich habe mich da auch gerade von meiner damaligen Freundin getrennt oder wir haben uns getrennt und ich habe gerade in der Zeit bei meinem Tontechniker auf der Couch gepennt.
Okay, und, Rock'n'Roll.
Ja, voll. Und ja, ich hatte halt irgendwie noch so einen Koffer und das war's dann. Mir war das aber voll wurscht, weil ich mir irgendwie gedacht habe, so, ja geil, ich lebe halt eh gerade meinen Traum, ist mir nur wurscht. Mhm. Also so, ja, was brauche ich? Ich brauche was zum Anziehen und ansonsten sind wir eh unterwegs. Und dann kam das Video und mir, ich habe damals einfach viel zu wenig geschlafen permanent und dann war mir immer so kalt und bei dem Videodreh war es einfach saukalt und ich hatte auch noch ein paar Kilo weniger, also da quasi war der Polster nicht da und dann war das so schön, weil du musst das Pferd so ein bisschen kennenlernen, also ich kenne mich mit Pferden gar nicht aus und das war ja Lipizzaner, der kurz mal in der spanischen Hofreitschule war, aber irgendwie dort nicht gut genug performt hat oder so irgendwas und dann danach halt, ja, solche Pferde kann man hernehmen, weil sie an sich unfassbar gut dressiert sind. Ne?
Okay.
Also weil das halt, ja. Und die Besitzer waren halt auch, für die war das auch eine ziemliche Anspannung, weil ich habe das ja nur an so einer Schnur und ich im öffentlichen Raum ist das gar nicht einmal so gescheit, ne? Weil du kannst es quasi nicht einfangen ohne Zaumzeug. Und das ist, also die waren da sehr angespannt, weil ich wollte diesen Look haben, dass ich ja quasi der Typ nimmt einfach so ein Pferd an der Schnur mit.
Ja.
Und ich bin ja damit bei so einer Trafik vorbeigegangen. Das war irre. Und das war so cool, weil jedes Mal, wenn kurze Drehpause war, habe ich mich so zum Pferd hingestellt und so umarmt, weil es war so warm. Ich bin immer beim Pferd gestanden und irgendwann hat das mich scheinbar akzeptiert und ist so richtig mit mir gemeinsam da gegangen und hat eigentlich alles mitgemacht und war unfassbar brav. Und dann haben wir auch noch so ein Fotoshooting gemacht, wo es einfach neben mir steht und ich habe das halt irgendwie so, ich fand das eine, künstlerisch hat mich das sehr interessiert, so ein Prince Charming zu machen. Also so, der Prince Charming ist ja so, ist für mich so blond und kommt auf so einem weißen Pferd daher. Mhm. Und das war quasi so die abgefuckte Version von dem. So quasi der wäre gern Prince Charming, aber er kommt halt einfach schon so ein bisschen fertig daher und hat aber halt, er sitzt gar nicht auf dem Pferd, sondern hat es einfach nur so mit an so einer Schnur hinten dran. So war das meine Assoziation. So, er mechert gern, aber er kann nicht.
Ja. Du im Musikvideo von Reden, einem weiteren Song, bist du ein Alt-Erler.
Ja.
Und du bist ja ein Alt-Erler aufgewachsen, oder?
Jawohl.
Wie war das dann für dich, die Rückkehr nach Alt-Erler?
Super. Also ich war ja immer wieder in Alt-Erler, weil meine Eltern nach wie vor dort wohnen.
Ah, okay. Und vielleicht soll ich das kurz erklären. Alt-Erler ist ein riesiger,
ja,
Wohnpark.
Genau,
In Wien halt und in den 60ern, oder? Erbaut worden, wenn man nicht alles
täuscht? Nein, das ist, glaube 70er, ja, hat es angefangen. Mhm. Ende 70er, Anfang 80er. Mhm. Weil ich glaube, 85 war der, oder 84 war der Block fertig, in dem ich aufgewachsen bin. Und wahrscheinlich waren da aber schon 6-7 Jahre dazwischen, weil das war der letzte.
Ja,
Mitte der 70er bis Anfang der 80er hat man das gebaut. Ja.
Es ist schon ein bisschen faszinierend. Ich bin da jetzt jede Woche, wenn mein Sohn dort Basketball spielt, in der Turnhalle dort, Sporthilfe,
Sportunion.
Ja, genau, richtig.
Ja.
Und es ist ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen trostlos von den Lokalen her und so.
Ja, es ist schon anders. Es war ja, glaube ich, die erste so große Siedlung in Wien.
Mhm.
Und ja, aber an sich war die Lebensqualität sehr hoch und die Leute sind alle sehr zufrieden gewesen. Deswegen ist es jetzt sehr alt. Mhm. Es ist extrem pensionistisch,
ja,
weil auch, ja, meine Eltern sind auch zufrieden gewesen mit ihrer Wohnung und mit all dem. Also es ist immer sauber in den Gängen, sie kümmern sich echt dort um vieles. Und die sind auch geblieben. Und irgendwie sind die fast alle geblieben. Deswegen ist das jetzt ein ziemlicher, sage ich jetzt einmal, also jung und hip ist es nicht.
Ich meine, die Shops sind Hörgeräte, Orthopädie.
Ja, wirklich. Also mein Vater hat das unlängst erst gesagt. So, ja, also das so irgendwelche gewisse Geschäfte sind nicht gegangen, aber der Beständig, der hält sich gut, weil den braucht man.
Ja, aber zum Leben ist sicher nicht schlecht, oder? Swimmingpools gibt es, glaube ich, auch da.
Ja, es gibt einen Swimmingpool am Dach.
Ja, ja.
Also das ist ja, es ist eine recht coole Art. Also ich habe mal gehört, also das Swimmingpool ist ja quasi der Löschteich von dem großen Hochhaus. Ne? Also das heißt, die haben da oben eine Wasserreserve drinnen. Das heißt, wenn es brennt, können die von da oben runterpumpen und quasi das Wasser runterspritzen.
Schreib.
Und das ist gar nicht mal so blöd. Das heißt, es hatte auch einen, also ich glaube, zuerst war es ein Sicherheitsaspekt, den der Architekt als Lebensnutzungsraum dann genommen hat.
Ja, gescheit. Ja.
Und der Architekt hieß Hagi Glück, ist mir total bekannt. Das Design wurde mal zu den 10 hässlichsten Plätzen Wiens gewählt, habe ich mal in einem
Zettel. Ja, da gibt es Schieres.
Also, da war. Ich sag mal, es ist für alle, die das nicht sehen, googelt es mal Alt-Erler, dann seht ihr es eh. Und es ist halt dieses weiß-braune 70er-Jahre-Ding. Ne? Also das Design ist sicher 70er und nicht 80er. Ja, aber.
Und hast du gewusst, okay, für Reden, für das Lied, mag ich jetzt zurückgehen, machen wir dort ein Video?
Das war tatsächlich die Idee von dem Regisseur und ich hab mir gedacht, ja, voll geil, machen wir das. Mhm. Weil diese ganze Optik und das hat ja was. Ne? Mhm. Und das ist ein bisschen so auch ein. Ja, ich habe in meiner Kindheit manchmal gehört, so was, du kommst aus halt Erla, aber ist das nicht voll gefährlich da? Gab es da nicht eine Messerstecherei und so? Und ich immer so, na, also vielleicht, ich weiß nicht, ich bin als Kind, also der gab, also ich war bei keiner dabei, sagen wir mal so. Und ja, und dann fand ich das auch ein bisschen so ein so, hey, ja, ich komme aus halt Erlern, ich komme aus diesen Bauten, ich bin kein Kind reicher Eltern und es ist dort schön zu wohnen und die meisten Menschen sind sehr, sehr zufrieden dort und es ist eigentlich geil und die Architektur ist, die kann man mögen oder nicht, aber es ist eine Architektur. Also das hat schon etwas ganz Spezielles, finde ich.
Würdest du wieder hinziehen?
Boah, weiß ich gar nicht. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ja, ich ziehe jetzt, ich werde jetzt wieder der Nachbar von ihnen. Ich meine, das wäre dort sowieso nicht so, weil es so viele Wohnungen gibt. Ja, ich weiß nicht. Mhm. Ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, eine schöne Wohnung dort zu haben, irgendwas, keine Ahnung, gibt auch so 120 Quadratmeter oder sowas und dann hast du oben das Pool und so. Also von der Lebensqualität ist es echt super. Also so könntest du mir schon vorstellen. Ich habe halt, ich habe jetzt eine sehr schöne Wohnung gerade und deswegen, die möchte ich jetzt gerade nicht tauschen.
Du schlafst nicht mehr auf der Couch von einem Tonteppich.
Nein, ich schlafe jetzt gerade nicht mehr auf der Couch von meinem Tonteppich.
Jetzt machen wir ein bisschen einen Sprung und zwar zum Lied Ring in der Hand. Ich finde das ein lustiger Text, auch mit der Idee, dass ein Mann, also dass du einfach sagst, du bist vergeben, jetzt ist vorbei und du wirst begrabst.
Ja.
Erzähl mal, wie bist du auf das gekommen?
Ja, ich habe es lustig gefunden irgendwie. Damals war ich ja dann schon ein bisschen bekannter und habe mir gedacht, naja, es ist ja doch so ein... mich haben dann oft einmal gestanden in irgendwelchen Zeitungen, irgendwas oder so. Mich haben oft Leute gefragt, ja, bist du vergeben und was weiß ich. Und ich habe mir gedacht, so, ja, bitte, wen interessiert das? Das ist ja auch total überheblich. Und ich habe mir immer, also mein Bild von diesem Song ist wie so ein Typ im Mittelalter, der quasi so durch die Straßen zieht mit so einem ganzen Konsortium und überall an die Wände so nagelt. So habe ich das. Meine Songs haben immer so eine Art Drehbuch und der überall hin nageln und so. Übrigens, nur damit ihr es wisst, gell, also ich bin jetzt nicht mehr zu haben. Und so vollkommen überheblich, so, ich weiß, ihr mollt mich alle, aber hey, yo. Ich bin jetzt also so quasi eher der Prinz aus der Stadt, der ist jetzt vergeben und deswegen bitte ab heute dürfen die Töchter wieder raus, weil jetzt ist er von der Straße weg.
Warst du da vergeben zu der Zeit?
Ja. War ich, aber es war, ja, es war natürlich was aus meinem Leben und ja, ich fand das halt witzig, das zu machen. Ich erzähle ja wahnsinnig wenig über mein Privatleben, aber da war es dann klar, dass irgendwann einmal die Frage kommen wird, so hey, keine Ahnung, bist du verlobt, wirst du heiraten, was auch immer. Und ja, das ist ja auch mittlerweile bekannt, dass ich dann nachher geheiratet habe. Und ja, ich fand's, es ist auch wieder sowas, es ist halt nicht so ganz ernst gemeint. Ich fand es einfach lustig zu sagen, so hey, ja, als wäre das jemals so, dass wenn ich irgendwo hingehe, dass sofort mich alle angrapschen. Das passiert überhaupt nicht. Das stellt man sich dann immer so vor. Ja. Das Leben eines Popstars und dann siehst du irgendwie so, keine Ahnung, 2020 oder so, Deutschland-Tour, du sitzt halt irgendwo bei 5 Grad in irgendeinem schirchen deutschen Hotel, Doppelzimmer, weil mehr Geld noch nicht da war, hörst deinen Bassisten schnarchen neben dir und that's the life. Also da ist nicht so die Ladies im Zimmer und sowas, das hat es da nicht gegeben zu dem Zeitpunkt.
Ja. Apropos lustig, weil du gesagt hast, du fandst das lustig, Ring in der Hand, jetzt auch sehr lustig, Espresso und Chianti ist natürlich eine echt coole Idee, muss man sagen, für einen Text, finde ich. Also, und ist das, ohne es jetzt beweisen zu können, statistisch, ist das dein zweitgrößter Hit?
Ja. Schon, oder? Ist es tatsächlich, ja. Ich hätte mir das nie gedacht, dass das passiert und es ist auch nur der zweitgrößte aufgrund von Schweiz und Deutschland, weil ich habe sogar in Österreich mehr verkauft von Espresso und Chianti und gestreamt als von Cordula Grün. Was echt quasi für mich ein Weltwunder war, weil ich hätte mir nicht gedacht, dass sowas nochmal geht. Und ja, war, ich sage, glaube ich, mittlerweile dreifach und oder vierfach Platin schon. Das ist kompletter Irrsinn. Also das ist so, es gibt, habe ich jetzt, ihr habt mir irgendwann mal wer erzählt, so, hey, übrigens, Josh, es gibt ganz, ganz wenige Singles aus Österreich, die überhaupt jemals so, echt? So, ja, ja, das ist
ja, geil.
Kompletter Irrsinn. Und ja, es war halt eine Blödelei. Da am Vortag eine Grillfeier gehabt, wo wir halt auch gesessen sind bis Ultimo.
Ja.
Und da war ich komplett fertig und habe mir gedacht, ma, bitte, eigentlich würde ich gerne aufhören zum Songs schreiben. Und ich habe damals viel mit einem Berliner gearbeitet, der italienische Wurzeln hat. Wir haben oft so während dem Produzieren und wir waren in meinem Haus von meiner Uroma und haben uns quasi in einem Raum so ein klein bisschen Werkzeug, so Instrumente und einen Computer und Boxen und so halt so quasi ein Home-Recording-Studio so da einfach reingebaut für eine Woche. Okay. Und dann war es halt immer so, habe ich zu ihm gesagt, so, kennst du die Deutschen, die immer, keine Ahnung, das und das auf Italienisch sagen, und er spricht natürlich fließend Italienisch, und er so, ja, voll, und dann das und das, und dann habe ich es halt ihm gesagt, so, ja, wäre ja total dumm, wenn wir so einen Song machen. Und dann war noch eine Songwriterin mit dabei, mit der ich eigentlich oft für andere Leute gearbeitet habe, und dann habe ich gesagt, ja, komm, lass uns das machen. Und
aus einem Grillabend?
Ja, am nächsten Tag einfach so komplett verkatert da gesessen und einfach nur so diesen übermüdeten Humor. Und ich habe es fast nicht einsingen können. Also ich produziere dann meistens so ein Demo halt, ja, damit das alles festgehalten ist. Und das ist fast gleich wie die letzte Version dann. Mhm. Wir haben dann angefangen, so diese Gitarren, und die sind ja in Terzen gespielt, also da gibt es eine, die unten spielt, eine, die oben spielt, und sind eine Terz auseinander. Das ist zum Beispiel bei so Ricky Bovary teilweise so, oder bei Alan Sorrenti so, diese Gitarren hat man damals halt so gespielt, und haben uns gedacht so, oh, voll lustig, ich hatte so viel Spaß, diesen Italo-Pop-Sound zu produzieren auch, das war so, es war einfach total ein schönes Gefühl und lustig und sehr sommerlich irgendwie. Da war es auch Sommer, ist dann ein Sommer später rausgekommen. Und ja, und war auch so eine Single, wo zuerst mal ein paar Leute gefunden haben, so, ja, da können wir dann halt das dritte, vierte Single machen. Also wirklich erfolgreich wird das jetzt nicht werden. Und bei der war lustig, dass ich habe ich mich dann durchgesetzt und zum ganzen Team und auch zur deutschen Plattenfirma gesagt, ist mir scheißegal, ob ihr das machen wollt, wir machen das jetzt. Weil ich hab keinen Künstler-Exklusivvertrag, sondern wir arbeiten miteinander. Ich gesagt, ja, passt, ich entscheide das, wir machen das. Haben gesagt, okay, wenn du das machen willst, dann machen wir das.
War die richtige Entscheidung.
War Gott sei Dank so.
Da ist aber auch, finde ich, die Verbindung von Text mit Musik einfach, ist da voll gut gelungen. Also das ist,
Dankeschön.
Das ist wahrscheinlich für mich der Grund, warum es so gut funktioniert hat. Hm?
Ich glaube auch, oder es ist irgendein, man kann das ja dann im Nachhinein gar nicht so genau analysieren, weil genau, wüsste ich, gäbe es so ein ganz genaues Rezept, wie das immer ganz so jedes Rädchen von Text, Rhythmus, Melodie, Phonetik, dass das alles so ineinander greift und dann ein großes Ganzes wird und so schön dahin rollt, hätte ich das Geheimrezept, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich das erste Mal mit 16, weil da habe ich meine ersten Songs geschrieben, gemacht, weil, also ich sage jetzt mal, es war jetzt nicht meine Entscheidung zu warten bis 30, bis was geht. Also,
nicht.
Hätte schon gern vorher nicht so kämpfen müssen um die Miete und so. Und es ist auch jetzt, also so, manchmal gelingt es, manchmal nicht.
Ich finde auch bei Martina ist es gelungen, weil jetzt von den Zahlen her vielleicht nicht der größte Hit, aber ich mag ihn sehr, auch weil er Wien halt auf die Schaufel nimmt, die Wiener halt, weil Martina, du bist jetzt zusammen mit einem Wiener.
Ja.
War dir das wichtiger, mal auch darüber dich ein bisschen lustig zu machen? Du bist ja Wiener.
Ja, ich glaube, Selbsthumor ist für mich, ich finde Selbsthumor ist einfach was ganz Wichtiges.
Ja.
Also ich denke mal, wenn wir uns gegenseitig nicht mehr quasi verarschen dürfen, dann dann macht es halt keinen Spaß. Und ich habe halt natürlich meine Wiener Wurzeln und bin da und ich bin ja selber einer, der manchmal herumraunzt. Ist ja nicht so. Ne? Und ja, das war auch so ein, das war ein Text, ich glaube, 20 Minuten oder so.
Echt?
Ja.
Der ist quasi durchgeschnitten.
Okay. Ja, kann auch manchmal sein, dass ich schon weiß, hey, das fließt jetzt total und funktioniert super und dann bastelt man halt noch 5-6 Stunden an einer Linie herum oder nur an 4 Wörtern, einfach weil man sich denkt, hey, der Song ist zu gut, um da jetzt hinten bei einem Satz wenn es so stolpert ein bisschen so. Und manchmal denkt man sich, ja, aber ich will das sagen, aber scheiße nochmal, ich krieg's rhythmisch da jetzt gerade nicht rein. Kann ich das noch anders ausdrücken? Kann ich den Satz umbauen? Und also das kann schon sein, das macht es dann nicht. Aber ja, bei dem war es einfach.
In 20 Minuten
erledigt. Ja, das war, die Reime sind halt einfach so dahergekommen und das, ja.
Das Musikvideo wird ein bisschen länger dauert haben als 20 Minuten. Da warst du auf jeden Fall draußen. Ganz viel draußen. Weil du bist ja meistens draußen bei den Musikvideos.
Ja, scheinbar, ja.
Und da hast du Gitarre gespielt. Ich weiß nicht, Karlskirche habe ich erkannt.
Ja, genau.
Haben die Leute dann, ich meine, du bist ja nicht allein dort gewesen. Ihr habt ja kaum was abgesperrt, nehme ich an.
Also, ja.
Was haben die Leute gesagt? Ich meine,
das ist lustig, weil wir waren gar nicht so ein großes Team, wie man glaubt. Das ist wichtig für sowas, weil wenn da jetzt voll viele Menschen drumherum sind und du ein Absperrband nimmst und da quasi, was weiß ich, was aufführst, dann bleiben alle stehen und schauen. Es ist ein bisschen so, wie wenn du sagst, du rennst mit 5 Securities über die Kärntner Straße, weiß garantiert jeder, dass ich da bin.
Ja.
Gehst einfach irgendwo hin und es ist also so, oder ja, keine Ahnung, wenn ich in eine Disco gehen will und ich nehme da 2 Sekos mit, dann ist ja vollkommen... Also
was sind 2 Sekos?
Securities.
Also, Security, die Abkürzung ist Seko?
Ja,
ja. Wieder was dazu.
Sag mal, in der Branche jeder, ja, die Sekos. Aber genau. Und so ist das da halt auch, wenn du so irgendwie sagst, so, ja...
Aber Karlskirche ist ein Hotspot, ich meine, wenn einen schönen Tag sind.
Aber es rechnet halt keiner damit, dass dann Künstler, den sie aus dem Radio kennen oder generell kennen, wo vielleicht sie mal Tickets gekauft haben, dass der einfach da jetzt steht. Die sind ja, es gibt Leute, die gehen da einfach vorbei und denken sich so, ah, der spielt einen Josh-Song. Also das ist so war voll, also sehr...
Ein Josh-Imitator
bei der Karlskirche. Ja. Sieht aus wie Josh, nur ein bisschen dicker.
Musst du auch Mützen zugeworfen?
Ja. Nein, das ist, so war es dann nicht, weil da war die Kamera und dann haben sie sich nicht getraut herzukommen. Natürlich, ein paar haben es schon gecheckt, aber wir haben nie lang an einem Ort gedreht, sondern sind immer so weiter und das ging dann, ja.
Du hast vorher auch schon viel gesagt über eben Druck und du hast vorher auch gesagt, dass du aufhören wollte, Songs zu schreiben, und du bist ja auch sehr offen, was das anbelangt. Depressionen zum Beispiel, weil der nächste Song ist Ich gehöre repariert. Der ist ja dann ein bisschen weniger lustig jetzt vom Text her.
Ja, ich glaube, dass es gab immer schon weniger lustige Sachen vom Text her, schon von Anfang an und auch vor dem großen Erfolg. Ich habe nie nur diese Art und Weise von Songs geschrieben. Und die ruhigen und sage ich jetzt einmal, melancholischen waren immer schon da. Der war der erste, der dann also halt quasi ein bisschen bekannter geworden ist. Und das hat mich unglaublich gefreut, weil es mir in der Musik halt auch sehr viel bedeutet, das auch zu haben. Also nicht quasi so, ich will nicht nur der Kasperl sein, sondern einfach beide Seiten herzeigen und auch irgendwie in beiden Seiten leben. Ja, und ich finde... ja, hat mich sehr, sehr gefreut, dass das auch so gut angekommen ist und dass Menschen irgendwie die Thematik verstanden haben und es ging um das, was ich sehr schön gefunden habe, ist, dass man irgendwie gehört hat, der Song kann für alle da sein. Das war mir gar nicht bewusst. Mir hat zum Beispiel eine Profi-Skifahrerin gesagt, so ja, wie der Song rausgekommen ist, habe ich mir ein Band gerissen.
Okay.
Und dann kam der Song und ich habe gerade Reha gemacht und sie hat gesagt, ja, ich gehöre repariert. Also irgendjemand muss mir jetzt herrichten. Und da ging es nicht um psychische Gesundheit, sondern auch um wahrscheinlich ging es ihr vielleicht psychisch auch nicht so gut, weil wenn es dich als Spitzensportlerin verletzt, ist natürlich immer psychisch schwierig, weil man nicht weiß, wie heilt das und so. Mhm. Aber ihr ging es eigentlich um die Verletzung.
Ja.
Und das fand ich sehr schön, dass man es auch andersweitig interpretieren kann, weil jeder hat halt so seine Sachen.
Mhm. Ich finde, einer der besten Textzeilen ist da, es ist alles in Ordnung, also dass du dir das einredest, ja, ist alles
ja,
in Ordnung.
Voll.
Ich glaube, damit kann sich jeder identifizieren, ja. Wurscht auf welcher Ebene.
Ja, das muss eher voll. Das ist ein Ding, das man halt sehr, sehr gerne macht, gerade wenn es einem schon nicht mehr gut geht. Dann sagt sie, ja, hey, es läuft ja. Und ich glaube, erfolgreich sein ist immer so, oder erfolgreich, wenn man, es gibt ja viele Menschen, die psychisch strugglen und ihren Beruf aber noch ganz normal ausüben. Und ich habe das quasi mir gedacht, naja, wirklich schlecht geht es dir dann, wenn du das gar nicht, wenn du schon gar nichts mehr kannst. Aber da hat dann eine Psychologin zu mir gesagt, nein, das stimmt nicht, weil zum Beispiel unsere Berufe oder auch unsere Beziehungen, also wir wissen alle, wie das geht und können in psychischen Ausnahmesituationen auf gewisse Rollen zurückgreifen. So quasi so, du schaltest in den reinen Funktioniermodus in der Arbeit und somit schaffst du das noch länger durchzuhalten, als eigentlich gesund wäre. Mhm. Also somit, ich habe mir eben gedacht, naja, wenn, also ihr müsstet ja zusammenbrechen, wenn es mir schlecht geht, so auf der, also so quasi, ich würde es ja merken viel früher. Und das ist halt leider nicht so.
Nee. Wie lange hast du da gebraucht, um den Text zu schreiben?
1,5 Tage. Ja, also da ist 1,5 Tage, aber es war dann der Refrain da, wo ich mir gedacht habe, ja, meine Idee war, es eben ernstes Thema, ernste Musik, ausgedrückt, aber mit dem Humor, den wir nie verlieren dürfen. Also ich fand das auch zum Beispiel, wie ich schwer depressiv war, habe ich Depressionswitze gemacht. Naja, also ich finde, wenn du nicht einmal mehr das darfst, also so, dann wird es ja wirklich schlimm. Also ja, ich weiß nicht, also sonst.
Kannst du einen Depressionswitz erzählen?
Nein, ich habe so Blödsinnigkeiten gesagt, wie, keine Ahnung, im Tourbus. Das sind dann immer alle, sind dann alle so gestanden, so, oh mein Gott, hat er das gerade gesagt? Dann habe ich gesagt, so in der Früh habe ich meine Tablette genommen, weil ich damals Medikamente genommen habe. Und ich denke mir halt so, das sind meine engsten Leute rund um mich, boah, ich kann Geheimnis machen. Da habe ich gesagt so, ja, so, na komm, eine mit die Psychosmartis und so geht halt schon wieder irgendwo in der Ecke und blär.
Wow, okay.
Und alle so Stille und ich so, hey, ihr könnt lachen, ist alles in Ordnung. Also ihr müsst jetzt nicht, also das ist natürlich überhaupt kein lustiges Thema, aber ich habe mir gedacht, man kann es ja auch mit einer, ja, ich fand es witzig, die menschliche Psyche halt mit so einem Auto zu vergleichen. So, schiebst das eine in die Werkstatt, jetzt repariert, schiebst das wieder aus, dann fahren wir. Und ja, am Ende kann man aber Dinge auch tatsächlich reparieren, was ich sehr schön finde. Also es ist, glaube ich, das ist das, was Mut machen kann. Es gibt die Hilfe, es gibt das, es gibt, wenn es einmal eine Zeit lang nicht geht, finde ich, braucht man sich nicht schämen für Medikamente. Ich habe da ziemlich lang gebraucht zu sagen, ja, okay, mache ich. Ich wollte das am Anfang gar nicht, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott.
Ja.
Aber das ist ja auch nicht wie, ich habe geglaubt, dass solche Medikamente immer bedeuten mit, dass du halt so gedämpft wirst und dass du halt, es gibt ganz, ganz viel verschiedene. Und es gibt, in meinem Fall waren es welche einfach, die quasi unten ein bisschen so die stützende Hand hingegeben haben. Okay. Also so einfach mich nicht irgendwie gedämpft haben, sondern einfach geschaut haben, dass ich nicht, dass der Fahrstuhl nicht bis ganz ins tiefste Untergeschoss runterfährt.
Verstehe.
Und das ist so ein, und du merkst das auch gar nicht. Also damals war es so, wenn ich das 2 Tage nicht genommen hätte, hätte ich es nicht gemerkt. Und so. Und jetzt geht da draußen eine Alarmanlage an. ja, das ist mein Manager, der gerade sagt, erzähl nicht alles. Na, Aber so war das. Also man kann halt auch wirklich Hilfe finden und es kann einem dann auch wieder besser gehen. Also ich bin halt, mir geht es jetzt gerade so gut wie lange nicht und ich habe viel Freude am Leben und ich bin auch wieder belastbar. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwann einmal wieder nicht belastbar bin. Dann hoffe ich halt, dass ich mittlerweile so viel gelernt habe, dass ich es früher erkenne und sage, hey, nehmen wir mal ein bisschen Tempo raus. Also es geht, dass man das dann so hinkriegt, dass man sagt, ja, okay, man lebt damit, dass man gewisse Probleme hat, aber also jetzt einmal, wenn du weißt, dass du Diabetes hast, dann kannst du auch Sachen machen, dass es dir in deinem Leben gut geht.
Ja.
Und so ist das da auch. Und wenn man sich so ein bisschen an die Spielregeln hält, oder die für mich selber gelten, die sind bei jedem anders, dann, ich fahre jetzt auf Tour und spiele in kürzester Zeit, weiß ich nicht, wie viele Konzerte, und ich freue mich unfassbar drauf.
Da wirst du sicher auch deine neue Single spielen, Ich tanze meinen Namen.
Ja.
Da schließt sich ja fast ein Kreis. Im Musikvideo ist eine Josh-Puppe zu sehen, so wie
ja.
begonnen hat es mit ja. Cordula Grün, jetzt hast du selbst eine Puppe.
Ja.
Wie ist das Video entstanden? Und der Song, sag einmal.
Der Song ist eben, weil ich Waldorf-Schüler war.
Ja, Waldorf kommt auch vor, genau.
Genau.
Ja. Wie sind die Erinnerungen an die Waldorf-Zeit?
Du, ey, gut. Also ich hab einfach wahnsinnig viele tolle Leute dort kennengelernt und es war eine schöne Zeit. Es war nicht alles leibend, aber für mich war es anscheinend okay. Ich fand es nur nervig damals, wenn man irgendwo erzählt hat, ja, dass man Waldorfschüler ist und so. Kannst du einen Namen tanzen? Vor allem gerade in Deutschland alles so. Ah, der umarmt jetzt sicher gleich einen Baum.
Und das kommt alles vor.
Ja, natürlich. Ich muss dann schon. Ich habe mir gedacht, so kommt, ich umarme jetzt mal einen Baum. Ich fand das einfach lustig. So, hey, stell dir vor, du gehst in einen Club und siehst dort eine Dame, die dir unfassbar gut gefällt, und dann fängst du an, deinen Namen zu tanzen, weil dir sonst nichts einfällt. Fand ich einfach lustig. So, das wäre ultra cringe, glaube ich. Und das wäre richtig, richtig schräg. Und ja, aber es soll ja auch ein bisschen dafür stehen, so hey, Trauma und Sachen zu machen. Und ich habe es zwar, ich gehe jetzt nicht namentanzend durch mein Leben, aber ich habe sowas schon mal gemacht und ich stehe dazu und ich finde es, ja.
Wie, du hast es wirklich gemacht?
Ja, in der Schule sicher. Haben wir schon, also es ist kein großes Thema, aber irgendwann mal macht man das, ja.
Alles klar. Josh, du, das war's schon. Vielen Dank. Ich habe nur noch eine allerletzte Frage, weil eins deiner Lieder heißt ja Tickets für Oasis.
Ja.
Hast du jetzt Tickets für Oasis?
Nein, ich habe auch keine bekommen. Es ist tatsächlich, ich habe den Song geschrieben genau in der Zeit, wo alle vorm Internet gesessen sind und ich wollte auch Tickets haben und keiner hat welche bekommen. Und meine Idee war, stell dir vor, das war so meine Form von Liebesgeschichte, die mir eingefallen ist. Stell dir vor, du hast welche und dann geht sie nicht mit.
Josh, vielen Dank.
Gerne.
Eva Media. So habe ich das noch nie gesehen.